Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser heutiger Heise Meets Podcast beschäftigt sich mit einem Unternehmen, das sicherlich nicht bei jedem, jeder sofort in den Kopf kommt. Obwohl es die gleiche Geschichte hat wie zum Beispiel HP oder Microsoft. Und mit seinen Innovationen und seiner Internationalität in der IT-Wirtschaft herausragend ist. Ich spreche von dem kanadischen Unternehmen CGI. Heute begrüße ich als meinen Gesprächspartner im Podcast Kevin Sandermann, Director for Cloud und DevOps bei CGI Deutschland. Hallo Kevin, herzlich willkommen bei Heise Meets.
Ja, moin aus dem Norden. Vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, immer gern. Wir sind immer neugierig auf neue Unternehmen und auf das, was so in der IT-Wirtschaft draußen Neues gemacht wird. Kevin, kannst du dich bitte den Zuhörern und Zuhörerinnen selbst vorstellen? Du machst das sicherlich besser, als wenn ich es machen würde.
Sehr gerne. Genau, ich bin der Kevin Sandermann, bin bei CGI als Director für Cloud und DevOps tätig. Vielleicht zu meiner Historie, wie bin ich dazu gekommen? Ich verstehe mich grundsätzlich erstmal selber als Techie, beziehungsweise als Nerd. Und ich meine mit Nerd tatsächlich was Positives. Ich empfinde das als was Positives, Nerd sein zu dürfen. Und bin damals ins Berufsleben eingestiegen als Softwareentwickler, also klassisch technisch unterwegs gewesen, über das DevOps Engineering Richtung Cloud und Public Cloud Architektur gewandert tatsächlich. Mittlerweile darf ich bei der CGI als Director den Bereich Cloud und DevOps, kann das ein bisschen als Kompetenzzentrum verstehen, verantworten mit knapp 50 Mitarbeitenden. Und wenn ich das vielleicht noch hinzufügen darf, meine Wahlheimat ist Oldenburg, also die schönste Stadt Deutschlands, in dem Risiko, da jetzt andere Meinung in der Zuhörerschaft zu finden.
Also ich kenne Oldenburg, ich weiß, es ist eine wunderschöne Stadt mit ganz vielen Fahrrädern. Oldenburg ist die Fahrradstadt, glaube ich, in Deutschland. Also
das zumindest stimmt. Ich glaube,
sehr umweltverträglich.
Absolut.
Kevin, ich habe in der Anmoderation bereits erwähnt, dass CGI ein kanadisches Unternehmen ist. Der Hauptsitz ist in Quebec. Und wie bei HP und Microsoft wurde es von zwei innovativen Freunden gegründet. Kannst du bitte einiges zur Geschichte und zur heutigen CGI erzählen? Ich weiß nicht, ob jeder CGI schon kennt.
Ja, sehr gerne. Für jeden, der es nicht kennt, ist tatsächlich so ein bisschen eine Bilderbuchgeschichte, wie man das von den amerikanischen großen Vorbildern kennt. Vor knapp 50 Jahren, 1976, hat der Gründer Serge Godin zusammen mit dem Mitgründer André tatsächlich in seinem Keller in Quebec City die Company gegründet. Das ist so eine klassische Geschichte, könnte man eigentlich verfilmen. Es gab einen Kunden, es gab ein Telefon, natürlich deutlich mehr Ehrgeiz und Mut bei der Geschichte. Und dann hat sich das tatsächlich nach und nach aufgebaut. Also 10 Jahre später, mit dem Erfolgsrezept in der Schublade, haben sich die beiden dann entschieden, CGI zu einem Aktienunternehmen umzuwandeln, 1986. Und es war damals schon bis heute so, dass CGI sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum anstrebt. Das heißt, so ein bisschen eine Build- und Buy-Strategie verfolgt. Und als Aktienunternehmen ist es natürlich deutlich einfacher, da auch die Buy-Anteile finanziell zu tragen. Da vielleicht, dann gab es natürlich in der Firmenhistorie diverse Merger und diverse Acquisitions. Was ich immer super spannend finde, ist der Punkt 2006. CGI hatte zu dem Zeitpunkt 31.000 Mitarbeitende. Hat tatsächlich die Firma Logica, die vielleicht dem einen oder anderen etwas sagt, mit 37.000 Mitarbeitenden damals gekauft und hat so den europäischen Markt, den amerikanischen Markt erschlossen, verstärkt. Und das ist, denke ich, auch was ein bisschen den Spirit von CGI, diesen Mut ausmacht, eine Firma zu kaufen, die von der Mitarbeiterzahl größer ist. Und so kam es eben nach und nach dazu, dass wir heute mittlerweile knapp 100.000 Mitarbeitende sind, in 40 Ländern tätig, 5.000 Kunden haben über den Globus verteilt. Und ich glaube, Alleinstellungsmerkmal für mich ist auch immer noch so ein bisschen, wenn ich das so erzähle, vor knapp 50 Jahren hat der Serge das gegründet, ist tatsächlich bis heute bei uns im Unternehmen tätig. Das heißt, wir sind nach wie vor Inhaber bzw. Gründer geführt. Und Serge wird da auch nicht müde, immer wieder zu erwähnen, CGI is not for sale. Das heißt, wir stehen auch ein bisschen für Stabilität. Neudeutsch wird man heute wahrscheinlich Resilienz sagen. Eine klare Strategie, die da verfahren wird und die eben das Erfolgsrezept ist. Und vielleicht noch kurz kulturell bedingt. Für uns ist es immer wichtig, das sogenannte beste Equilibrium. Bei dem Wort denke ich persönlich jetzt immer an einen Film, den ich noch aus der Kindheit kenne, also quasi das Gleichgewicht zwischen unseren drei Stakeholdern bzw. Partnern zu finden. Eben unsere Kundinnen und Kunden, unsere Mitarbeitenden und die Aktieninhabenden.
Aber spannend, was du gerade sagst, dass die Eigentümer den Mut hatten, ein größeres Unternehmen wie Logica zu kaufen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass ihr eine breite Produktpalette habt. Also wenn ich mal auf eure Internetseite schaue, seid ihr führender Anbieter im Umfeld für Systemintegration, Application Services, Business Consulting, Cyber Security und so weiter. Kannst du uns auch bitte einen kurzen Einblick vielleicht in euer Produktportfolio geben? Wo sind eure Schwerpunkte? Wo seht ihr euch?
Ja, sehr gerne. Jetzt hast du natürlich schon ein paar Schlagworte genannt und um vielleicht jetzt nicht einfach nur Buzzwords runterzurattern, vielleicht fange ich an, damit ein bisschen versuchen, die Klammer zu geben. Also die Idee vom gesamten Portfolio von CGI ist es tatsächlich, dass wir in der Lage sind, unsere Kunden end-to-end begleiten zu können. Das heißt, von Thema A bis Thema Z. Sei es jetzt Businessberatung, sei es IT-Beratung, sei es IT-Outsourcing, wirklich ein Portfolio zu haben, was wir end-to-end dem Kunden zur Verfügung stellen können. Das obergeordnete Ziel ist immer, die richtige digitale Strategie für und mit den Kunden zu identifizieren, die festzulegen, aber auch, das denke ich auch etwas, was uns ein bisschen unterscheidet, vielleicht von der einen oder anderen Beratung, die am Ende mit dem Kunden zusammen umzusetzen. Also wir sehen uns wirklich als diejenigen, die auch mit anfassen, die mit umsetzen, die mit verantworten. Und es bleibt halt eben nicht bei klassischer Slideware oder PowerPoints als Deliverables, die wir als unser Ergebnis ansehen. Das vielleicht mal so High Level. Ich weiß nicht, kann man damit schon ein bisschen was anfangen oder soll ich es vielleicht noch ein bisschen praxisnah aufdröseln?
Ja, vielleicht ein paar Praxisbeispiele noch, das wäre ganz schön.
Genau, vielleicht so ein bisschen aus der Cloud-Welt, die ja meine Heimat ist. Man kann sich das so vorstellen, wenn für einen Kunden das Thema Cloud interessant ist, gibt es da ja verschiedene Phasen, die zu beleuchten sind. Man muss sich erstmal angucken, hey, was sind die Geschäftsprozesse dahinter? Das heißt, da machen wir Geschäftsprozessberatung. Wie ist der Business Case, den rechnen wir? Wie ist die Readiness oder auch die technische Reife der verschiedenen Komponenten, die in die Cloud sollen? Da unterstützen wir mit einem Assessment, unterstützen dann aber auch wirklich bei der Migration und betreiben auch am Ende 24/7 die Umgebung inklusive Rufbereitschaft und allem, was dazu gehört. Das heißt, wir haben einen Service Desk, wir haben Rechenzentren, wir haben Softwareentwickler, wir haben KI-Experten und sind da natürlich auch neben den klassischen Beratungs- und Dienstleistungsdingen, die wir tun, auch immer erpicht darauf, diese ganze Erfahrung, die wir rund um den Globus sammeln, einfließen zu lassen in sogenannte IPs, also in Intellectual Property. Am Ende des Tages Lösungen und Produkte, die wir dann selbst entwickeln, aus gebündeltem Know-how und Erfahrungen, die wir sammeln bei unseren Kunden.
Wir kommen auf eure Projekte, würde ich gern gleich nochmal zu sprechen kommen, aber vielleicht nochmal eine kleine Frage zwischengeschoben. Wir sprechen CGI immer Englisch aus. Jetzt wissen wir es von HP. HP heißt nicht HP in Amerika, sondern HP. Und wie ist das bei euch? Werdet ihr hauptsächlich als CGI ausgesprochen oder weiß jeder, dass ihr kanadisch-englisch seid und CGI ausgesprochen werden müsst? Gibt es da nicht ein Durcheinander?
Bedingt gibt es tatsächlich ein Durcheinander, ja. Aber da wir selber bevorzugte englische Aussprache nehmen, also quasi CGI, international agierendes Unternehmen sind in Kanada gegründet, hat sich CGI tatsächlich durchgesetzt, wird auch bevorzugt. Deutsche Aussprache existiert in Deutschland natürlich aber auch, gibt es auch intern, ist auch völlig in Ordnung und wird auch akzeptiert. Genau.
Also das heißt, wenn sich irgendjemand bei euch meldet und sagt, ich würde gern Mitarbeiter von CGI gesprochen, dann wird der nicht abgewiesen.
Da wird niemand abgewiesen. Da wird auch erstmal nicht korrigiert, das ist völlig, völlig in Ordnung und das nach und nach setzt sich das dann ein, nach ein paar Wochen in der CGI, wenn alle CGI sagen, setzt sich das dann durch.
Wunderbar, das wollte ich nur noch mal klargestellt haben. Ich habe natürlich, wie ich eben schon erwähnt habe, auf eurer Internetseite so ein bisschen rumgestöbert und ich habe gelesen, 50% eurer Kunden in Deutschland sind aus dem Umfeld öffentlicher Auftraggeber und die anderen 50% aus allen anderen Branchen, die wir in Deutschland zu haben, wie zum Beispiel auch die Raumfahrt oder Space. Ohne Kunden zu nennen, du hast eben schon ein bisschen theoretisch damit angefangen. Kannst du uns ein paar Projekte vorstellen, an denen ihr gerade seid?
Ja, super spannende Frage. Wo fange ich da an? Jetzt hast du mir natürlich mit Raumfahrt und öffentlicher Sektor schon so ein bisschen eine Richtung vorgegeben. Woran ich bei Raumfahrt direkt denke, ist tatsächlich Galileo, das Satellitensystem der Europäischen Union. Das wurde durch die ESA, also die European Space Agency, initiiert. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, wenn man vorhat, so Satelliten in die Laufbahn zu schießen und das als GPS-Netz zum Beispiel zur Verfügung zu stellen, gibt es da auf der IT-Seite als auch auf der organisatorischen Seite super viele Dinge zu erledigen und zu realisieren. Wir sind da als CGI tatsächlich sogenannter Prime Contractor. Das heißt, wir sind in die Planung, in die Entwicklung, in die Operations eingebunden und unterstützen da tatkräftig. Vielleicht so ein Beispiel aus meinem Team. Wir machen ja, wie gesagt, neben Cloud auch DevOps Enablement. Das heißt, ein Member von meinem Team sind tatsächlich da beteiligt, schreiben CI/CD Pipelines, vielleicht für die Nichttechniker Automatisierung, um Software auszuliefern, die dann auf den Satelliten am Ende des Tages läuft. Und ich glaube, da kann man sich vorstellen, da gibt es super spannende Herausforderungen, sehr, sehr verantwortungsvoll, weil ein Fehler in der Software vom Satelliten ist wirklich was, was man vermeiden möchte. In einem kritischen Umfeld, das sind super spannende Tätigkeiten, die wir da übernehmen können an der Stelle. Vielleicht noch so ein zweites Beispiel aus dem öffentlichen Sektor. Für die Deutsche Bundeswehr zum Beispiel haben wir mit DocMBW die Dateiverwaltungslösung tatsächlich mitentwickelt beziehungsweise selbst entwickelt, wo über 200.000 Nutzerinnen und Nutzer der Deutschen Bundeswehr die Dateien mitverwalten. Das vielleicht mal so aus dem öffentlichen Sektor.
Also zwei komplett unterschiedliche Projekte mit unterschiedlichen Absolut. Ansätzen, aber trotzdem von euch gehandelt und umgesetzt. Das habe ich daraus verstanden.
Genauso gibt es natürlich auch viele Beispiele aus der Wirtschaft. Ich weiß nicht, ob das noch interessant ist zum Beispiel. Kann ich auch gerne mal einbringen. Also ich war jahrelang tatsächlich, durfte ich einen Kunden begleiten aus dem Corporate Payment Sektor, Stichwort Kreditkartendienstleister. Und die Reise Richtung Cloud, also vom klassischen Rechenzentrum in die Public Cloud begleiten. Was da super spannend war, ist natürlich, in Zeiten der Cloud gibt es bei gewissen Fragen, die aufkommen, nicht immer direkt die Antwort schon parat, wenn man mal eine kurze Google-Suche abfeuert. Klar, im Kreditkartensektrum ist es so, Governance, Compliance, Sicherheitsstandards, das ist ein großes Thema, die aber vielleicht in der Public Cloud so in der Situation noch gar nicht gelöst waren, wo es jetzt auch keine Off-the-Shelf-Lösung für gibt. Und da quasi die eigenen Ideen einzubringen, die Kreativität einzubringen, das sind Dinge, die machen einfach Spaß und da gemeinsam eine Lösung für zu finden.
Aber ein schönes Stichwort, Cloud. Jetzt hatte ich schon einige Podcasts zu dem Thema Cloud und ich weiß, dass Cloud immer in Deutschland ein sehr heiß diskutiertes Thema ist. Vielleicht aus deiner Sicht, wo stehen deutsche Unternehmen heute, deiner Erfahrung nach, in Bezug auf das Thema Cloud?
Der heilige Gral der Datenschützer. Also klar, man hört oft, deutsche Unternehmen seien sehr konservativ, sehr schüchtern, wenn es um das Thema geht. Ich würde aber tatsächlich eher mit was Positivem einsteigen, was mich sehr freut. Also ich glaube, viele deutsche Unternehmen wissen mittlerweile, was mit Cloud anzufangen und sind da technologisch auch sehr gut unterwegs, die Veränderungen, die Cloud mit sich bringt, umzusetzen. Ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und jetzt geht es in so einer Cloud-Journey, also eine Veränderung hin zur Public Cloud, sehr, sehr viel um Maturity, also um einen Reifegrad. Und in dem befinden sich deutsche Unternehmen, glaube ich, an verschiedensten Stellen in diesem Reifeprozess. Und das ist gar nicht so anders, als das eigentlich schon immer in der IT war. Also wir sprechen da tatsächlich in den Cloud-Bereichen immer von dem klassischen Blech, was man früher hatte. Früher hat man im Rechenzentrum seine Racks, also das Blech, eingeschraubt. Das konnte man physisch anfassen, die Server. Irgendwann gab es dann eine Iteration hin, dass man angefangen hat, Server zu virtualisieren, Storage, also Speicher zu virtualisieren, Netzwerk zu virtualisieren. Und ähnlich ist das eigentlich auch in der Cloud. Es gibt so einen Reifeprozess, immer mehr Potenziale zu nutzen. Die Cloud selbst entwickelt sich natürlich auch stetig weiter. Und ganz, ganz spannend, denke ich auch, ist neben der rein technologischen Veränderung, die da die Cloud mit sich bringt, auch organisatorische, kulturelle, prozessuale Veränderungen, die das mit sich bringt. Und ich glaube, da plaudere ich kein Geheimnis raus, wenn ich sage, in Deutschland ist das natürlich ein etwas langwieriger Prozess, alte Regeln, alte Standards, alte Normen zu verändern, aufzubrechen. Da brauchen wir einfach ein bisschen Zeit, aber das nehmen sich die Unternehmen und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg dahin.
Zeit ist ein gutes Beispiel. Ich habe gerade mal überlegt, wann ich das Thema Cloud das erste Mal auf einer Messe hatte, das war 2011. Da haben wir das erste Mal auf der CeBIT das Thema Cloud bei Fujitsu gezeigt. Jetzt haben wir 2024. Also du redest Cloud als Reifeprozess. Also 13 Jahre ist ja eine lange Zeit. Das ist eine interessante Betrachtungsweise, finde ich, wie viel Zeit man dafür braucht. Was sind die häufigsten Herausforderungen, die ihr von CGI aktuell von euren Kunden bekommt und die ihr begleiten müsst?
Ja, das ist super spannend tatsächlich, denn es gibt so ein paar Patterns, die man immer wieder sieht. Du hast es gerade angesprochen, Cloud ist jetzt nicht erst 2 Jahre alt und man kann sich, glaube ich, vorstellen, in der Zeit, was sagtest du, 2011, genau, hat sich die Cloud natürlich auch selbst viel geändert. Und was man ganz, ganz oft sieht, was ich viel vortreffe, ist, dass Unternehmen den Ansatz gewählt haben, in die Cloud zu gehen und das wie so ein klassisches Projekt eigentlich behandelt haben. Klassisches Projekt, es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende, es gibt ein Budget, es gibt eine Ressourcenplanung, es gibt eine Checkliste mit Zielen, die wir unbedingt erreichen wollen. Und an irgendeinem Tag sind wir dann natürlich fertig. Man hat zum Beispiel 2 Jahre Cloud-Migration gemacht und dann die Erwartungshaltung, jetzt sind wir in der Cloud, jetzt haben wir die ganzen Benefits und Mehrwerte, die wir uns versprochen haben, sind aber eigentlich fertig. Und das ist eigentlich nicht so. Also Cloud muss man mehr verstehen wie ein Lifecycle. Das heißt, wenn ich nach 2 Jahren Migration fertig bin, ist eigentlich das, was ich initial geplant habe, vielleicht schon gar nicht mehr State of the Art. Und Cloud bringt so ein Continuous Change, Continuous Improvement Pattern mit sich. Und da ist es auch notwendig, fortgehend natürlich auch monetär, finanziell Investments zu machen. Das ist so ein typischer Punkt, wo viele Kunden tatsächlich gerade stehen, diese kulturelle Aspekt, diesen Lifecycle-Aspekt, den zu adaptieren. Die technologische Challenges, die sind mehr oder weniger bespielt. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den ich sehr, sehr viel beobachte bei unseren Kunden. Was, glaube ich, auch oft in Vergessenheit gerät während so einer Cloud-Journey, ist die tatsächliche Motivation. Also warum ist man eigentlich ursprünglich in die Cloud gegangen? Ging es da jetzt wirklich nur um Kosteneinsparungen und Einsparungspotenziale? Da bin ich jemand, der das gerne challenged, ob wirklich einfach nur Kostenersparnisse der Grund sind, in die Cloud zu gehen. Oder geht es vielleicht vielmehr um die Agilität, um die Flexibilität, um die Skalierbarkeit, um kürzere Time-to-Market-Zyklen? Und haben wir diese Potenziale eigentlich genutzt, nachdem man in die Cloud gewandert sind? Das ist auch so eine klassische Herausforderung, die man heutzutage findet. Das ist immer ganz, ganz spannend. Da sind so FinOps, Nachhaltigkeit, Automatisierungsgrade sind da so Schlagwörter, die immer wieder ins Augenmerk geraten. Und vielleicht noch so ein drittes Beispiel zu nennen, ich jetzt gerade schon angedeutet. Es ist tatsächlich neben dem technologischen Wandel, der mit der Cloud passiert, auch so ein kultureller Wandel mit inbegriffen. Das heißt, man kann sich die Frage stellen, passt ITIL eigentlich noch als Framework für meine Prozesse zu der Cloud? Sind die Vorlaufzeiten für Changes, beispielsweise eine klassische Firewall-Regel, wenn die geändert und gebrannt werden muss, hat man das vielleicht im Rechenzentrum mit 2 Wochen Vorlaufzeit gemacht? Da darf man sich durchaus die Frage stellen, passt dieser Prozess im Zeitalter der Cloud weiterhin in der Cloud? Das heißt, es sind auch wirklich Veränderungen in den Methodiken. Kettle over Pets ist da so ein Stichwort, was mir einfällt. Das heißt, es gibt vielleicht in der Zukunft nicht mehr den Lieblingsserver, den es seit Jahren gibt, in den ich mich jeden Morgen einlogge, um den ich mich kümmere. Das ist vielleicht nicht mehr eine Methodik, die ich in der Cloud anwenden würde. Und das bringt natürlich auch kulturelle Änderungen mit sich, methodische Änderungen mit sich, die tatsächlich dann schnell zur Herausforderung werden können, wenn man die Mitarbeitenden nicht von Tag 1 mitnimmt und auch Transparenz aufbaut, warum man das Ganze eigentlich macht.
Was du gerade so erzählst, das klingt nach sehr anspruchsvollen und herausfordernden Themen, die sicherlich viel Bedarf an technischer Kompetenz haben, weil das macht man nicht einfach mal so. In der Beratung, weiß ich zum Beispiel, ist es aber auch oft so, dass Mitarbeitende gesucht werden, die aus den Kundenbranchen kommen. Sucht ihr jetzt nur technische Leute oder sucht ihr in der Beratung auch Verwaltungsexperten oder Raumfahrtexperten oder Wirtschaftsexperten?
Ich gebe mal die klassische Beraterantwort. It depends. Es kommt drauf an. Nein, also wir verstehen uns nicht nur als Beratung, sondern halt eben auch als die Hands-on umsetzen. Das heißt, sowohl das Portfolio als auch die Größe mit knapp 100.000 Mitarbeitern bringt natürlich eine gewisse Schwungmasse mit sich, die sowohl Platz für technische Experten bietet, als auch für Branchenexpertinnen und Experten. Das heißt, es hängt immer ein bisschen vom Projekt ab, von der Branche ab, vom Kunden ab, was konkret wir für den Kunden tun. Ich denke, es gibt viele Situationen, wo Branchenkenntnisse ein großer Vorteil sind. Aber es ist auf keinen Fall so, dass das bei Einstellungen ein Muss-Kriterium für uns wäre, Branchenexperte oder Branchenvorkenntnisse zu haben für den konkreten Kunden.
Nun bist du ja für Cloud zuständig. Du hast vorhin gesagt, du hast 50 Mitarbeiter in Deutschland. Was sind deiner Erfahrung nach Herausforderungen und Tipps, für ITler, die sich zu Cloud-Spezialisten weiterentwickeln wollen. Ich meine, das ist ein nicht ganz so neues Thema, wie wir gerade festgestellt haben, aber immer noch ein sich im Wandel befindendes Thema. Wie kann ich mich zum Cloud-Experten verändern? Was muss ich machen?
Also vielleicht kurz zum, du hattest eingangs nach Erfahrungen gefragt. Für mich ist das tatsächlich, was ich so gesehen habe, teilweise ein leichtes Paradoxon. Das hat natürlich, wenn ich jetzt Erfahrungen aus der IT mitbringe und mich Richtung Cloud weiterentwickeln möchte, sei es Erfahrungen in der klassischen Infrastruktur, in der Softwareentwicklung, hat das natürlich eine Menge an Vorteilen. Weil auch die Cloud irgendwo im Keller, dann bei Microsoft, bei Azure, bei AWS oder bei Google, dreht nach wie vor das sogenannte Blech. Und natürlich die technischen Grundlagen, die ich als Vorerfahrung mit einbringen kann, die gelten auch in der Cloud. Auch da wird unter der Haube nur mit Wasser gekocht. Das kann natürlich ein Riesenvorteil sein. Dafür hat man vielleicht einen Nachteil oder tut sich berechtigterweise auch schwerer, diesen kulturellen Wandel mitzunehmen. Wenn man gewisse Methodiken, gewisse Prozesse, gewisse Verfahren seit 10 Jahren auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich gemacht hat, fällt es einem gegebenenfalls natürlich schwerer, da einen komplett eine 180-Grad-Kehrtwende hinzulegen. Das heißt, es kann Vorteile haben, kann Nachteile haben. Und genauso dreht sich das eigentlich, wenn man keine Erfahrung in der IT mitbringt. Kulturell ist man dann natürlich super adaptierbar und technologisch zu adaptieren fällt einem leicht. Der Nachteil ist natürlich, in der Cloud wird technisch sehr, sehr viel abstrahiert. Das heißt, wenn da nachts um 4 dann mal ein Problem auftaucht, was wirklich sehr, sehr tief technisch ist an Stellen, die sonst weg abstrahiert sind, hat man natürlich immer ein bisschen Schwierigkeiten und das Risiko, da wie das berühmte Schwein ins Uhrwerk zu gucken, weil man natürlich diese Touchpoints vorher noch nicht hatte. Das ist tatsächlich so. Also die Historie, ob IT-Vorerfahrung oder nicht, kann Vorteile haben, kann Nachteile haben. Ich glaube, für mich, was ich so herausgefunden habe, das Wichtigste bei einer Entwicklung hin zum Cloud-Spezialisten ist tatsächlich die Motivation. Also man sollte sich in die Richtung begeben, weil es die Passion ist, weil man wirklich interessiert ist und wirklich an die Mehrwerte der Cloud glaubt. Und ich glaube, du hattest noch nach Tipps gefragt. Mhm. Was ich als Tipp geben kann tatsächlich ist, die großen Hyperscaler, Azure, AWS und Google, die machen es einem eigentlich relativ leicht, da Eigeninitiative und Autodidaktik walten zu lassen. Das heißt, es gibt in Zeiten von YouTube und Open Source gibt super viel kostenfreies Material, was von den Herstellern direkt zur Verfügung gestellt wird, um sich in die Cloud zu begeben. Es sind auch wirklich gute Materialien. Ich kann die wirklich nur wärmstens empfehlen. Und ich glaube, da Autodidaktik walten zu lassen und sich selbst ein Bild zu machen und sich selbst zu entwickeln, ist richtig und wichtig.
Vielleicht noch 2 allgemeine Fragen. Nehmt ihr auch Quereinsteiger und Auszubildende oder sucht ihr nur Cloud-Experten?
Absolut. Also wir nehmen Quereinsteiger und Auszubildende natürlich schon seit vielen Jahren und machen die zu Cloud-Experten oder lassen sie zu Cloud-Experten
auch
werden.
Gut. Auch gut. Wenn du jetzt mal dein Team dir anguckst, deine 50 Mitarbeiter, die du da hast, sind das eher junge Mitarbeiter oder habt ihr gemischte Teams? Wie ist eure Mitarbeiterzusammensetzung?
Ja, also wenn ich mir mein Team angucke, haben wir einen Altersdurchschnitt von 34, müssten es momentan sein. Das heißt schon ein relativ junges Team. Aber natürlich ist es auch so, dass wir zwingend die Erfahrung und die Seniorität auch punktuell immer wieder brauchen. Also wir verstehen uns so ein bisschen an der Stelle als die jungen Wilden und da immer mal wieder geerdet zu werden und auch die Erfahrung einfließen zu lassen, ist natürlich unabdingbar. Das heißt, auch da wieder, it depends. Das ist jetzt für mein konkretes Team der Fall. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, bei 100.000 Mitarbeitenden über den Globus verteilt haben wir sämtliche Arten der Alterszusammensetzung, sämtliche Diversity-Dimensionen, die man sich vorstellen kann, über den Globus verteilt tatsächlich.
Vielleicht noch eine Frage, die, finde ich, wenn man sich irgendwo bewerben will, immer ganz wichtig ist. Wie würdest du das Arbeitsklima und den Umgang bei euch beschreiben? Locker, steif, international oder wie auch immer?
Ja, tatsächlich. Ich bin jetzt 31. Ich bin seit 6 Jahren, 2018 bei der CGI, genau. Und ich glaube, damit bin ich vermutlich ziemlich über dem Durchschnitt von den 31-Jährigen, was die Verweildauer in Unternehmen heutzutage angeht. Und Arbeitsklima und Umgang untereinander sind tatsächlich für mich auch einer der wichtigsten Gründe dafür, warum ich nach wie vor nicht vorhabe, die CGI zu verlassen. Das heißt, ich durfte ab Start sehr, sehr viel Wertschätzung erfahren, sehr, sehr viel Freiheit auch erfahren und darf diese mittlerweile in meiner Rolle auch weitergeben. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sich vor Augen zu führen, auch so ein großes Unternehmen, sei es eine CGI oder sei es auch einer unserer größeren Kunden, ist am Ende des Tages auch nur eine Menge an Menschen, die zusammen und miteinander arbeiten. Ich glaube, dieses Wir-Gefühl, das ist Teil bei uns der DNA. Und dadurch schaffen wir es, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zwischen Fordern und Fördern, wie man so schön sagt, zu finden. Und das ist natürlich auch Teil des wirtschaftlichen Erfolgskonzepts dahinter. Mhm. Das heißt, ich glaube, was CGI sehr, sehr früh erkannt hat, ist, dass die Entwicklung der Mitarbeitenden am Ende des Tages die Entwicklung des Unternehmens selbst bedeutet, dass die Mitarbeitenden die wichtigste Ressource, die ein Unternehmen hat, sind. Und das schlägt sich natürlich positiv auf Arbeitsklima und den Umgang miteinander wieder.
Würdest du das auch als USP bezeichnen, was du gerade gesagt hast? Ist das euer USP, fordern und fördern? Oder siehst du den USP an einer anderen Stelle?
Das ist, wenn ich jetzt sage, einer unserer USPs, das führt das Wort USP mit unique am Anfang, glaube ich, ein bisschen ad absurdum. Aber ja, tatsächlich, ich würde es vielleicht zusammenfassen. Was ich so erfahren durfte die letzten 6 Jahre, CGI hat natürlich wie jedes größere Unternehmen auch einen Dream, also einen Traum. Und der Dream ist für mich tatsächlich nicht nur ein Slogan, der über der Tür klebt, wie das Cappuccino-Schild an der Kaffeemaschine klebt, sondern das wird wirklich gelebt. Vielleicht kurz so zum Hintergrund des Dreams, also die Idee des Dreams, ich erspare jetzt mal mein 12. Klasse Französisch, ist, dass wir quasi als Miteigentümer der Firma ein Unternehmen und ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem es Spaß macht, gemeinsam erfolgreich zu sein und auf das wir stolz sind. Das heißt, dieser Gedanke des Intrapreneurships, CGI gibt ein Spielfeld, gibt Rahmenbedingungen und Werkzeuge natürlich, gibt dann aber gleichzeitig auch die Freiheit, sich was aufzubauen. Das heißt jetzt wie bei mir in dem Fall ein Team, es kann aber genauso ein Thema sein, es kann eine Fachrichtung sein, es kann die Karriere sein. Ich glaube, diese Werte wirklich zu leben, tagtäglich erleben zu dürfen, das ist für mich der USP von CGI.
Ja, es hat ja auch ein bisschen was mit dem Purpose zu tun, nach der Sinnhaftigkeit, nach der heute ganz viele junge Mitarbeiter auch suchen, die einen Job haben wollen, der sinnhaftig ist. Siehst du das bei euch auch so? Ich meine, was du gerade als euren Traum dargestellt hast, ist ja so etwas, Sinnhaftigkeit. Ich bin Entrepreneur, ich kann mitarbeiten, ich kann meinen Beitrag bringen. Das würde ich zumindest so verstehen. Siehst du das auch so?
Absolut, absolut. Also die Frage nach dem Purpose ist ja etwas, was heutzutage immer mehr gestellt wird. Wie ich die für mich tatsächlich immer beantworte, ich hatte ja eingangs gesagt, ich verstehe mich als Nerd und das sehe ich als was Positives. Und eben meine Passion für Technik, mein Wissen, meine Erfahrung, aber auch das, wofür ich brenne, einbringen zu können, Kunden und damit Menschen zu helfen, Teil von einem Erfolg zu sein, Dankbarkeit, Wertschätzung zu erfahren, das ist für mich eine Purpose für den Arbeit und damit am Ende des Tages Mehrwerte zu schaffen, Menschen zu helfen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr schöner Sinn der Arbeit, wenn man das realisieren kann.
Da fällt mir zum Abschluss dieses Teils noch ein, gibt es sowas wie Einarbeitungsphasen bei euch? Wie weit kann ich mich da einbringen? Dann, das muss ja eigentlich alles Hand in Hand laufen. Passiert das?
Ja, absolut. Einarbeitungsphasen gibt's natürlich. Das beginnt so klassischerweise bei uns erstmal mit einem zentralen Onboarding, wo man dann auch physisch die Chance hat, sich kennenzulernen. Auch im Zeitalter der Digitalisierung bin ich immer ein Fan davon, auch physisch sich kennenlernen zu können. Ich sage immer, die Teams-Kamera, so schön sie auch ist, kann, glaube ich, das Feierabendbier vom Grill nicht vollends ersetzen, zumindest nicht durchgängig. Das heißt, es gibt erstmal ein zentrales Onboarding, wo man die Führungskraft kennenlernen kann, wo man die direkten Kollegen kennenlernen kann. Und Ziel von so einem ersten Tag ist bei uns in der Regel dann, die Hardware und die Software so lauffähig zu bekommen, dass man von überall aus arbeiten kann. Und dann gibt's quasi eine Einarbeitungsphase, wo man immer einen Mentor an die Seite gestellt bekommt, der auch über die Probezeit hinaus unterstützt. Also es kann für die ersten 2 Wochen sein, wo es dann darum geht, hey, wie bereite ich meine Spesen ein, wie beantrage ich Urlaub und wie kriege ich Zugriff auf meine Mails und geht dann aber auch bis den Projektstart, wie kann ich mich am besten einarbeiten, wie kriege ich Zugriff auf Lernressourcen, wie kann ich an Coachings teilnehmen. Das ist tatsächlich ein von bis. Und das zieht sich eigentlich über die ersten Monate bis Jahre tatsächlich, dass ich da eine sehr, sehr gute Verbindung zwischen Mentor oder Mentorin und Mentee vertieft.
Kann dieser neue Mitarbeiter auch eigene Erfahrung einbringen? Denn oftmals kommen die ja von anderen Unternehmen oder vom Kunden. Ist das gewünscht oder sagt ihr, nö, wir haben unsere eigenen Regeln?
Nein, absolut. Also ich würde behaupten, für mich persönlich ist es nicht nur gewünscht, sondern ein Stück weit tatsächlich auch erwartet. Also ich glaube daran, das ist ganz, ganz wichtig, diese äußeren Impulse mitzukriegen, diese Erfahrungen mitzugeben. Ich glaube, nichts ist gefährlicher für eine Company als der klassische Satz, wir machen das so, weil das haben wir schon immer so gemacht. Du lachst, also ich glaube, den kennt man gerade in Deutschland. Genau. Ich glaube, in Deutschland fällt er ganz gerne mal. Also unbedingt Impulse mitbringen, Ideen mitbringen, Erfahrungen mitbringen. Ich denke, am Ende des Tages kann man sich dadurch nur verbessern. Daran wächst man miteinander, auch als Company. Es ist sehr, sehr erwünscht.
Und habe ich gemerkt, du brennst für das Unternehmen. Wir kommen jetzt zum Ende unseres Podcasts. Kannst du vielleicht so in 5 Sätzen CGI nochmal beschreiben? Ganz komprimiert, wer seid ihr?
Ganz komprimiert in 5 Sätzen. Okay, ich versuche es mal ohne bewusst mitzuzählen. Du kannst dann entscheiden, ob dieser Satz gerade dazugehört oder nicht. Wer ist CGI? CGI ist ein End-to-End-Dienstleister, der seine Kunden in allen Digitalisierungsherausforderungen begleitet. Wir sind knapp 100.000 global verteilte Mitarbeitende und es gibt für jeden die Chance, sich nach Entrepreneurship einzubringen. Im Zentrum für uns stehen unsere 3 Stakeholder, also die Mitarbeitenden, die Kundinnen und Kunden, als auch die Auktionäre. Und es geht sowohl um das Mitarbeiter, um den Mehrwert und auch um die Stabilität oder Neudeutsch Resilienz.
Ja, das passt. Ich habe auch nicht mitgezählt, aber alles klar. Hörte sich gut an. Jetzt machen wir noch ganz zum Schluss nochmal, wünsch dir was. Welchen Wunsch hast du an unsere Hörer und Zuhörerinnen dieses Podcast? Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Wenn du jetzt einen Aufruf tätigen könntest, neue Mitarbeiter für euer Team bei CGI zu suchen, was würdest du denen sagen?
Was würde ich denen sagen? Ich würde sagen, traut euch. Traut euch, unabhängig vom Background, unabhängig von den Erfahrungen, wenn ihr eine Passion habt, in meinem Fall war das die Cloud, der ihr nachgehen wollt. Es gibt immer einen Platz in einem großen Unternehmen wie der CGI mit hunderttausenden Mitarbeitenden. Es gibt immer einen Platz, da einen Mehrwert draus zu schnüren und der Passion nachzugehen.
Jetzt hast du nochmal die Chance, einen Aufruf an deine Kunden zu machen zum Thema Cloud. Was sagst du denen?
Jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein, oder? Nein, also ich glaube auch, ich würde an die lieben deutschen Unternehmen einen ähnlichen Spruch wählen. Also auch ein traut euch, in die Cloud zu gehen. Und denkt dabei aber daran, Cloud ist nicht einfach nur ein Werkzeug oder ein Tool, sondern Cloud ist auch ein Enabler, der Arbeitsweisen, Methodiken verbessert. Und was da ganz, ganz wichtig ist, denkt dran, eure Mitarbeitenden und nicht nur die IT mit auf diese Reise zu nehmen, zu erklären, transparent zu sein. Was sind die Chancen? Was versprechen wir uns davon, auch für die Mitarbeitenden selbst?
Kevin, damit sind wir am Ende. Ich habe eine Menge gelernt. Ich habe eine Menge über CGI als Arbeitgeber gelernt und dass ihr neuen Mitarbeitenden viele Chancen bietet und ihr immer für ein Gespräch bereit seid und auch ein Gespräch wert seid, weil ihr ein spannendes Unternehmen seid mit spannenden Kunden, mit spannenden Themen. Cloud natürlich ganz weit vorne, aber auch alles
ganz
andere. Bleibt mir eigentlich nur noch, euch weiterhin viel Erfolg zu wünschen, sowohl bei der Gewinnung neuer Mitarbeitenden wie aber auch im geschäftlichen Umfeld zusammen mit euren bestehenden wie neuen Kunden. Viel Erfolg weiterhin und ja, Kevin, vielen, vielen Dank für das offene und tolle Gespräch.
Danke auch, danke zurück und
auf geht's.
Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.